Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Bunte Coronaviren. Digitale Visualisierungstechniken mit Methoden der Biophysik. Sicherheit fürs Internet der Dinge. Das Justizministerium fordert ein Recht auf Software-Updates für vernetzte Autos, Kühlschränke und Lampen. Und Firmware. Die erste von 4 Kurzgeschichten im Advent. Heute Kleiderwechsel.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören gleich ein Interview, das ich mit dem Biophysiker Professor Dr. Gerhard Hummer geführt habe. Normalerweise wäre ich zu ihm nach Frankfurt ins Max-Planck-Institut für Biophysik gefahren. Die Kontaktbeschränkungen zu Corona-Zeiten aber vereiteln diese Art des klassischen Interviews. Wir Rundfunkjournalisten halsen den Interviewpartnern damit die Technik auf, die wir an sich mit unseren hochwertigen Mikrofonen und Aufnahmegeräten selber mitbringen. Gerhard Hummer rief mich also über eine Videokonferenzsoftware an. Ich schnitt das Audiomaterial mit und es klang so.
Wir haben also auf der rechnerischen oder theoretischen Seite diese Modelle entwickelt.
Über die paar Sekunden mag das gehen, aber diese Akustik eine oder mehrere Minuten anzuhören ist anstrengend. Wir können heute mit Software das Frequenzspektrum sehr genau betrachten und stellen hier 2 Dinge fest. Erstens, es fehlen Tonhöhen ganz oben und ganz unten. Das liegt an den winzigen Mikrofonen, zum Beispiel in den Laptop-Computern. Und in den mittleren Frequenzen befinden sich regelrechte Löcher. Die kommen von der Datenkompression, die fast all diesen Techniken zugrunde liegt. Ohne Kompression käme das Audio- und Videomaterial gar nicht erst in quasi Echtzeit zu uns herüber auf den Bildschirm. Es gibt seit diesem Sommer erste Werkzeuge, die mit Methoden der künstlichen Intelligenz die Frequenzlücken im Nachhinein füllen. Aber wenn wir mal vor und nach dieser Bearbeitung anhören, hält sich der Unterschied in Grenzen. Das Original?
Wir haben also auf der rechnerischen oder theoretischen Seite diese Modelle entwickelt.
Und spektral repariert, so gut es geht.
Wir haben also auf der rechnerischen oder theoretischen Seite diese Modelle entwickelt.
Wobei die Software nicht billig ist und sich Zeit zum Berechnen lässt. Sendbar wäre das, aber nicht angenehm zum Zuhören. Gerhard Hummer nahm parallel zur Videokonferenz seine Antworten unseres Gesprächs über seine Ohrhörer auf, mit denen er ansonsten telefoniert, wenn er unterwegs ist. Moderne, zum Smartphone passende Ohrhörer haben winzige, aber sehr empfindliche Mikrofone eingebaut. Er schickte mir diese Audiodatei als M4A per Mail. Das klang wesentlich besser, nämlich wärmer und mit viel weniger Artefakten.
Wir haben also auf der rechnerischen oder theoretischen Seite diese Modelle entwickelt.
Aber auch diesem O-Ton ist über längere Zeit schwer zuzuhören, weil die Stimme nicht direkt kommt, sondern den ganzen Raum mitnimmt. Es gibt auch hierfür Software, die den Raum versucht herauszurechnen. Vorher?
Wir haben also auf der rechnerischen oder theoretischen Seite diese Modelle entwickelt.
Und mit Hallreduktion?
Wir haben also auf der rechnerischen oder theoretischen Seite diese Modelle entwickelt.
Bei größeren Hallfahnen kann die Software besser angreifen. All das aber sind Reparaturen, die nicht nötig wären, wenn das Original sauber wäre, nämlich unkomprimiert und direkt aufgenommen. Am besten, wie gesagt, vor Ort mit einem einzigen Mikrofon, das ich zwischen meinem Gegenüber und mir selber hin und her schwenke. Dann gibt es auch keine akustischen Wechsel zwischen 2 Mikrofontypen. Wir nahmen einen völlig neuen, 2. Anlauf, bei dem ein Experte in Frankfurt sein Smartphone nah am Mund hielt und über eine App seinen Teil des Gesprächs aufnahm. Ich habe das anschließend dann mit meinen Fragen gemischt und meine Fragen nahm ich natürlich mit einem guten Mikrofon in guter Qualität auf. Aber nun von der Form zum Inhalt. Das Max-Planck-Institut für Biophysik hat wichtige Arbeit bei der Visualisierung von Coronaviren geleistet. Gerhard Hummer leitet dort die Abteilung für theoretische Biophysik. Meine erste Frage an ihn bezieht sich auf das Coronavirus, wie wir es 1000-mal gesehen haben, nämlich grau mit roten Kronen, die von der Kernmembran nach außen ragen und dem Virus seinen Namen geben, eben Corona, die Krone. Diese Visualisierung stammt vom Center of Disease Control and Prevention und wurde von Alyssa Eckert und Dan Higgins Anfang des Jahres geschaffen. Dieses Bild zeigt Tiefenschärfe, die sich nach hinten verringert. Es ist ein Premium-Bild, aber kein Foto. Stimmt diese Visualisierung oder weiß man heute mehr?
An dem Bild, das Sie hier beschreiben, stimmt nach dem jetzigen Stand sehr, sehr vieles nicht. Insbesondere diese schöne Form, hohe räumliche Symmetrie ist den Bildern, die wir tatsächlich im Mikroskop aufgenommen haben, nicht vorhanden. Das andere, was natürlich auch nicht stimmt in dem Sinne, ist, dass hier Objekte mit Farben dargestellt werden, um bestimmte Aspekte hervorzuheben. Das ist zum Teil eine künstlerische Überlegung, aber auch um eben Punkte besonders zu betonen.
Die Natur ist ja an sich bunt. Also wir Menschen würden ja keine Farben sehen müssen. Unsere Augen wären dafür gar nicht hergerichtet, wenn die Natur nicht bunt wäre. Vielleicht sehen Sie als eine gelbe Farbe was anderes als ich oder würden es anders definieren. Aber im Grunde ist die Welt farbig. Warum sind denn diese Viren schwarz-weiß?
Die Viren sind ja sehr klein als Objekt. Und
wie klein?
Die sind ungefähr, also das Größenordnung ist so 100 Nanometer. Das ist ein 10 Millionstel eines Meters im Bereich und unteren Ende der Wellenlängen des sichtbaren Lichts. Und damit ist das Konzept der Farbe für Objekte dieser Größe für sich schon problematisch.
In dieser Illustration, also der Klassiker quasi zum Corona-Covid-2-Virus vom Center for Disease Control and Prevention, hat eine Stärke, finde ich, nämlich es zeigt eine dreieckige Struktur bei den Spikes. Das heißt, wenn man diese Kronendinger anguckt von oben, dann sehen sie dreieckig aus. Das tun sie offenbar wirklich. Konnte man das damals schon sehen oder erst später? Denn ich sehe bei einer Visualisierung, die Sie zeigen und auf der Ihre Arbeit beruht, eine ähnliche Struktur. Ich kann aber die Dreiecke nicht erkennen.
Ja, also die Dreiecke, die in diesen Bildern zum Teil angedeutet werden, basieren auf zwei Informationen. Zum einen wissen wir, dass das Molekül aus drei äquivalenten Untereinheiten aufgebaut ist. Es hat also eine Dreifachsymmetrie, es ist schon von dem her schon zu erwarten. Zum anderen haben wir tatsächlich von ähnlichen Viren, also schon hochaufgelöste Strukturen von diesem Protein.
Kommen wir jetzt mal zu Ihrer Visualisierung von den Spikes. Wie lange hat es gebraucht zu rendern? Das heißt, man hat alle 3D-Daten schon, man hat die Farben gewählt und jetzt rechnet man dieses Bild aus. Wie lange dauert das bei Ihnen?
Sekunden bis Minuten, wenn wir eine sehr hohe Auflösung und eine große Komplexität der Objekte auch im dreidimensionalen Raum haben.
Jetzt sehen wir auf Ihrer Webseite auch eine Animation. Das heißt, man sieht die Spikes, die Krönchen, ich glaube 3 oder 4 Stück, wie die so herumwabbeln. Und zwar auf dieser pseudosandigen Oberfläche, die ja die Zellkernwand oder wie die heißt, ist. Wie kommen Sie auf die Idee, dass die so herumwabbeln? Also so ein bisschen, ein paar Millimeter jetzt in dieser Abbildung nach links, dann nach rechts, dann nach vorne und so weiter, mit einem steifen Stamm und einem wackeligeren Oberteil. Wie kommen Sie da drauf?
Wussten Sie ja viel schon von der Struktur dieses Proteins. Zusätzlich haben wir bioinformatische Verfahren verwendet, das heißt Daten, die ganz allgemein über die Sequenz des Proteins zugänglich sind, und haben uns so ein dreidimensionales Modell der Oberfläche des Virus und insbesondere der Spike-Proteine erzeugt. Dann kommen dazu physikalische Grundgesetzmäßigkeiten, molekulare Kräfte, die Wechselwirkung zwischen den Atomen und auch zwischen den Proteinen, Lipide und so weiter beschreiben. Und das Dritte ist dann eine Art der Dynamik, die auf der Grundlage dieser molekularen Kräfte berechnet wird und die diesem Modell dann eine Bewegung geben.
Sie sprachen gerade von molekularen Kräften. Wir sind ja hier in winzigen Dimensionen. Wenn das aber richtige Bäume wären hier, also 2 Meter hoch oder 10 Meter hoch, dann hätten wir Gravitation und Wind. Diese dynamischen Kräfte spielen in diesen kleinen Szenarien bei Ihnen überhaupt keine Rolle.
Das ist tatsächlich so, dass die Schwerkraft, wie wir sie natürlich in unserem täglichen Leben dauernd erfahren, auf diesen Skalen eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Dazu kommt ja noch, dass das Ganze sich in einer wässrigen Umgebung stattfindet und so wie auch wir die Schwerkraft nur sehr verringert erfahren. Auch was Wind zum Beispiel angeht, also die hydrodynamischen Kräfte, die sind auf dieser Skala sehr beschränkt.
Es gibt die Proteindatenbank. Können Sie dazu was sagen und haben Sie die hier verwendet?
Die Proteindatenbank ist für uns ein sehr wichtiges Hilfsmittel in unserer Forschung. Hier werden dreidimensionale Strukturen von Proteinen, von Nukleinsäuren und anderen biomolekularen Systemen abgespeichert. Wir haben damit Zugang auf schon gelöste Strukturen, können auf diese Daten zugreifen. Umgekehrt können meine Kollegen und gelegentlich auch wir als theoretische Gruppe dann zu dieser Datenbank beitragen und unsere Strukturen, unsere Modelle dort ebenfalls hinterlegen.
In der letzten Woche hat das Forschungszentrum Jülich den größten, den schnellsten europäischen Supercomputer eingeweiht. Wir haben darüber berichtet. Würde der Ihnen was nützen? Und wenn ja, wofür?
Wir würden enorm davon profitieren. Der nächste Schritt ist es, von der Untersuchung einzelner Proteine an der Oberfläche zur Untersuchung eines gesamten Virus und möglicherweise eines Virus in Wechselwirkung mit einer humanen Zelle im Akt der Infektion. Für solche Untersuchungen sind solche Großrechner, wie sie Jülich betreibt, essentiell.
Während zum Rendern brauchen Sie eine Sekunde auf Ihrem PC im Büro.
Allerdings mit einer sehr guten Grafikkarte.
Sie hörten ein Interview mit Gerhard Hummer, dem Leiter der Abteilung für theoretische Biophysik am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt am Main.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Updates zu installieren ist die wichtigste Regel der IT-Sicherheit. Firewall- und Antivirensoftware bringt das Betriebssystem heutzutage ja meistens mit. Problem? Ältere PC-Betriebssysteme werden nicht mehr unterstützt und damit anfällig für Angriffe. Smartphones können, auch wenn sie noch prima funktionieren, nach einigen Jahren keine Updates mehr installieren. Beim Internet der Dinge, also vernetzten Lampen, Autos, Staubsauger, Türverriegelungen, Heizungen, denkt kaum ein Anwender über Updates nach. Das Bundesjustizministerium sieht darin ein großes Problem, und zwar nicht in der Zukunft, sondern schon hier und heute. Auf diesem Gedanken beruht ein Gesetzesentwurf, der ein Recht auf Software-Updates enthält. Noch bis Ende November, also quasi bis übermorgen, können die Interessensverbände sich dazu äußern. Achim Killer fasst den aktuellen Stand zusammen.
Das Internet der Dinge ist in einem desolaten Zustand. Ein Gutteil der vernetzten Gadgets ist sicherheitstechnisch nicht auf dem aktuellen Stand. Viele einfach deshalb nicht, weil es keine Sicherheitsupdates gibt, klagt Maiko Preuß von Kaspersky.
Das heißt, die sind halt in dem Zustand, wie sie sind, und laufen dann halt für Jahre. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil eben sehr viele von diesen Geräten existieren.
30 Milliarden sind es nach einschlägigen Schätzungen. Eine gewaltige, verteilte Rechenleistung. Die ist ins Visier zwielichtiger Gestalten geraten, sagt Rebecca Weiß vom Branchenverband Bitkom.
Für Cyberkriminelle ist es natürlich durchaus attraktiv, möglichst viele smarte Geräte zu infiltrieren und anzugreifen.
Cyberkriminelle infizieren Geräte mit Sicherheitslücken, mit Bot-Software, steuern sie fern und lassen Tausende davon missliebige Websites aufrufen. In der Folge brechen die Server unter der Arbeitslast zusammen und verweigern ihren Dienst. DOS, Denial of Service. Mirai ist das bekannteste dieser Botnets im Internet der Dinge. Zu Hochzeiten ein Verbund von mehreren Millionen zombisierter Babyphones, Webcams und Homerouter. Mirai hat die Telekom angegriffen, Twitter, Amazon und Spotify. Eine Mirai-Attacke hat das westafrikanische Liberia kurzzeitig vom Internet abgekoppelt. Und die Website des IT-Sicherheitsjournalisten Brian Krebs ist in die Knie gegangen, obwohl es durch ein gewaltiges Content Delivery Network abgesichert war. Jetzt soll das Internet gegen Schädlinge wie Mirai immunisiert werden. Die EU hat letztes Jahr eine Richtlinie verabschiedet. zu digitalen Dienstleistungen. Die Richtlinie verpflichtet Händler, für Software-Updates zu sorgen für die von ihnen vertriebenen Produkte. Derzeit wird diese Richtlinie ins deutsche Recht übertragen. Dass Sicherheitsupdates garantiert werden müssen, ist unstrittig, aber Rebecca Weiß kritisiert, dass die Falschen dazu verpflichtet würden.
Der Hersteller produziert sein Design in einer gewissen Art und Weise, sein Produkt, und plant da natürlich dann auch entsprechende Softwarefunktionen und eben auch entsprechende Update-Zyklen ein. Der Regulierungsvorschlag bezieht sich aber eben auf eine Verpflichtung des Händlers.
Das kritisiert auch Michaela Schröder vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Sie fordert, die Hersteller in die Pflicht zu nehmen.
Damit tatsächlich auch genau derjenige, der es wirklich kann, der das Produkt eben hergestellt hat, auch tatsächlich diese Update-Pflicht dann macht.
Kritisiert werden auch die rechtlichen Bestimmungen zu den Zeiträumen, in denen Unternehmen Updates bereitstellen müssen. Diese Zeiträume festzulegen sei angesichts der Vielfalt digitaler Geräte durchaus schwierig, räumt Rebecca Weiß ein. Im aktuellen Gesetzesentwurf aus dem Justizministerium ist allerdings nicht von einer bestimmten Anzahl von Jahren die Rede. Während der verschiedene Geräteklassen mit Updates versorgt werden müssten, sondern es heißt, ganz allgemein und sehr unbestimmt, der jeweilige Zeitraum müsse so lange sein, wie der Verbraucher es vernünftigerweise erwarten könne. Das heißt, wenn das Gesetz in gut einem Jahr, so wie jetzt formuliert, in Kraft tritt, und daran zweifelt kaum jemand, dann haben die Anwender zwar ein garantiertes Recht auf Sicherheitsupdates, aber wie das aussieht, weiß niemand so genau. Und auch nicht, ob die Verpflichteten überhaupt in der Lage sind, dem nachzukommen.
Wie nun aber ganz konkret also die Sicherheitsupdate-Verpflichtung umgesetzt werden kann, die wir jetzt eben auch durch den neuen Regulierungsvorschlag sehen, das wird sich noch im Detail leider zeigen müssen, weil die Regulierung ist an vielen Stellen leider bei weitem nicht so klar, wie sie sein müsste, um hier vor allem auch Rechtssicherheit für die Hersteller und die Händler herzustellen.
Und vor allem die Anwender haben auch künftig keine wirkliche Sicherheit, wissen nicht, worauf sie sich beim Kauf eines neuen Geräts einlassen und wie lange sie Updates dafür bekommen. Michaela Schröder von der Verbraucherzentrale erwartet denn auch, dass solche Fragen erst einmal vor Gericht ausgefochten werden müssen.
Und man damit dann sozusagen in Jahren irgendwann weiß und Orientierungspunkte hat, wie lange kann der Verbraucher dann diese Software-Updates vernünftigerweise erwarten. Das heißt, wir leben schon noch die nächste Zeit mit einer recht großen Rechtsunsicherheit.
Darüber hinaus überarbeitet die EU derzeit die Produkthaftungsrichtlinie, die die Beziehung zwischen Hersteller und Endverbraucher digitaler Produkte regelt. Bislang betrifft dies nur die Hardware. In der Novelle dürfte das um die installierte Software und die damit verbundenen Internetdienste erweitert werden. Auch hier wird wohl ein Recht auf Sicherheitsupdates eingefügt werden. Aber wann und wie das aussehen wird, das ist völlig ungewiss.
Achim Killer über das sensible Thema anfälliger mit dem Internet verbundener Geräte. Sie hören Forschung aktuell, Computer und Kommunikation im Deutschlandfunk. Weil der Advent naht, nämlich morgen schon einsetzt, haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht, nämlich 4 Kurzgeschichten, die sich mit Firmware-Updates auf ganz andere Weise beschäftigen. In der ersten Folge noch relativ harmlos.
Firmware. I am a Firmware. Kleiderwechsel. Heute wechselte Irmi mitten am Tag auf der Straße ihr Kleid. Der Winter hatte ihr Lust auf etwas Bunteres gemacht. Seit dem neuen Betriebssystem-Update war das Kleiderwechseln eine der leichtesten Übungen. Vorher hatte man das Kleid mühsam ausziehen, beiseite legen, falten oder auf einen sogenannten Bügel hängen müssen. Dann das andere aus dem Kleiderschrank holen und ja, anziehen. Irmi sah die Wirkung der Firmware den ganzen Vormittag schon auf der Straße und in ihrer Firma. Frauen strichen immer wieder mit der flachen linken Hand über ihre Bauchnabel und während sie das taten, wechselte sich ihr Kleid. Irmi fragte ihre Kollegin in der Kantine, sag mal, Georgine, du hast jetzt schon 4-mal beim Essen ein neues Kleid an. Sind das alles Kleider, die du tatsächlich besitzt? Klar, sagte Georgine, nur was in deinem Schrank ist, kannst du überziehen. Du kennst doch mein oben ganz weites, dunkelrotes mit der super engen Taille. Natürlich kannte sie das. Ich muss es mir nur vorstellen und jetzt streiche ich mir über den Nabel mit der flachen Hand und schau, da ist es. Wirklich oben viel zu weit, sagte Irmi. Der Kleiderwechsel ging elegant vor sich und er funktionierte nur mit Kleidern, nicht mit Hosen oder Blusen. Er schien sich nach den beteiligten Stoffen, der Farbe und den Mustern zu richten. Bei rein ultramarinblauen Kleidern etwa verlief der Übergang zu Hopfengrün durch eine regenbogenartige Überblendung. Großgepunktete Stoffe wichen Paisley-Mustern durch eine Verschiebung der Textur. Die Punkte verschwanden dabei wie durch mehrere Windstöße von unten nach oben. Seit einigen Jahren werden Firmware-Updates kontaktlos installiert. Das dauert zwar länger, ist aber nicht mit einem, wenn auch kleinen, chirurgischen Eingriff verbunden. Bei Irmi dauerte die Installation der neuen Firmware knapp 10 Minuten. Mit einer kurzen Unterbrechung durch ihren kranken Sohn, der beim Krabbeln über den Teppich laut weinte und sich übergeben musste. Kindern durften aus ethischen Gründen keine Updates aufgespielt werden. Der Kleine hatte einen Magen-Darm-Infekt. Nichts Tragisches. Sie strich sich also mit der flachen Hand über den Nabel und dachte an das kurze Kleid mit den Rosen. Da kamen sie schon. Die gelben Rosen legten sich von der linken Schulter hinunter über die Brust zum rechten Oberschenkel und verdrängten das Dunkelgrau, das sie trug. Es folgten die blutroten Rosen von der rechten Schulter über den Rücken zum linken Oberschenkel. Es fiel Irmi nicht auf, dass die Rosen zwar vorn das Grau verdrängten, es aber am Rücken nicht bis ganz nach unten schafften. Erst als ihr die Menschen auf der Straße nachschauten und ihr irritierte Blicke zuwarfen, suchte sie sich eine Toilette mit einem Spiegel und sah, dass sie hinten nackt war. War es ein Bug im neuen Betriebssystem? Das wäre ein Skandal. Die Firmware ist an sich sehr stabil, sagte Georgine ihrer Freundin. Aber wenn du dich beim Updaten von deinem Sohn stören lässt, dann brauchst du nichts anderes erwarten. Ein Update unterbricht man nicht. Es war das Einzige, was von ganz, ganz früher noch übrig geblieben war, dass man ein Update nicht unterbricht. Deswegen hatte Irmi jetzt 3 halbe Kleider. Das, was sie trug, das mit den Rosen, aber davon nur der Rücken und das Graue, das jetzt nicht mehr grau war, weil auf ihm jetzt eine große halbe gelbrote Rose prangte.
In der Kurzgeschichte am nächsten Samstag bekommen die Menschen ein Update installiert, das die Lebenslust steuert. Doch zurück zur Realität, das Info-Update mit Michael Stang.
Das Robert-Koch-Institut hat eine neue Version der Corona-Warn-App veröffentlicht. Mit der Version 1.7 kann die Risikoüberprüfung nun mehrmals täglich durchgeführt werden. Bei den vorherigen Versionen war dies nur einmal pro Tag möglich. Für die Überprüfung muss das Smartphone mit dem WLAN verbunden sein. Positiv Getestete erhalten in der neuen Version auch eine Erinnerung, wenn sie ihr Testergebnis noch nicht geteilt haben sollten. Zudem wurden weitere Verbesserungen eingearbeitet, wie etwa ein harmonischeres Zusammenspiel von App und QR-Code und kleinere Bugs behoben, teilte das RKI mit. Die Version 1.7 ist im Google Play Store und dem App Store von Apple erhältlich. Die Anwendung, die von den Unternehmen SAP und Deutsche Telekom im Auftrag des RKI entwickelt wurde, verzeichnete mittlerweile mehr als 22 Millionen Downloads.
Im Mobilfunknetz von Vodafone gab es erhebliche Störungen.
Eine Störung im zentralen Steuerungselement für die Registrierung von SIM-Karten hat Anfang der Woche zu weitreichenden Einschränkungen im Netz des Mobilfunkbetreibers Vodafone in Deutschland geführt. Die Störung wurde mittlerweile behoben.
Die Corona-Pandemie verstärkt die Auswirkungen der digitalen Kluft zwischen den Regionen.
Seit Beginn der Corona-Krise verzeichnen einige Internetprovider einen Anstieg des Datenverkehrs um 60%. Das berichtet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in einem aktuellen Bericht zur Lage der digitalen Wirtschaft. In Deutschland betrug der Zuwachs 16,5%. Gleichzeitig werde es immer wichtiger, der digitalen Kluft international und regional entgegenzuwirken. So beträgt der Glasfaseranteil an den Breitbandanschlüssen im Festnetz in Deutschland, Österreich, Belgien und einigen weiteren Ländern nur 5%. In Südkorea hingegen liegt dieser bei 82%.
Der Bundesrat stimmt für digitale Neuerungen im Personalausweis.
Ab 2. August 2021 müssen auch auf Personalausweisen in Deutschland Fingerabdrücke gespeichert werden. Bisher waren die Abdrücke der beiden Zeigefinger nur auf den Reisepässen verpflichtend. Einem entsprechenden Gesetz hat nach dem Bundestag nun auch der Bundesrat zugestimmt. Damit wird die EU-weite Regelung umgesetzt. Die Fingerabdrücke sollen ausschließlich auf einem internen RFID-Chip gespeichert werden. Ab Mai 2025 greifen auch neue Regeln für die Übermittlung von Passbildern. Diese müssen dann ausschließlich digital erstellt und auf sicherem Weg an die Passbehörde übermittelt oder gleich vor Ort angefertigt werden.
Die Schufa will Kontoauszüge digital durchleuchten.
In einem Pilotprojekt hat der Telekommunikationsanbieter O2 Telefonica gemeinsam mit der Schufa deren neues Produkt CheckNow getestet. Dabei kann die Telefonica-Kundschaft bei einer O2-Bestellung freiwillig ein Häkchen setzen, das der Schufa Zugriff auf das Konto gewährt. Ziel sei, dass Verbraucher die Möglichkeit erhalten, dass positive Kontoinformationen auch für zukünftige Transaktionen und Bonitätsabfragen genutzt werden können, teilte die Schufa mit. Politiker, Verbraucher und Datenschützer kritisieren das Vorhaben. Das zuständige Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat eigenen Angaben zufolge erst durch Medienberichte von dem neuen Geschäftsmodell erfahren. Unklar sei, ob dieses Vorhaben mit den Datenschutzrechten vereinbar ist. Der Telekommunikationsanbieter teilte nun mit, dass die Ergebnisse die Erwartungen leider nicht erfüllt hätten. Daher habe Telefonica O2 am Freitag beschlossen, den Test zu beenden und das CheckNow-Verfahren der Schufa nicht mehr länger zu nutzen.
Sternzeit, 28. November. Die Astrophysikerinnen. Viktoria Greenberg erforscht an der Universität Tübingen die Umgebung von Neutronensternen und schwarzen Löchern sowie den Materiewind, den Riesensterne ins All pusten. Zudem hat sie unter dem Hashtag Astrophysikerinnen schon mehr als 200 Frauen vorgestellt, die in Deutschland den Weltraum erforschen. Auf internationaler Ebene gab es vor einigen Jahren die Aktion She is an Astronomer, also sie ist eine Astronomin. Nun möchte Viktoria Greenberg die Sichtbarkeit von Frauen in der Astrophysik in Deutschland erhöhen. Denn diese Disziplin muss sich noch immer den Vorwurf gefallen lassen, chauvinistisch geprägt zu sein. Auch wenn sich die Situation für Forscherinnen inzwischen bessert. Immerhin gehört bei 3 astronomischen Max-Planck-Instituten eine Frau zum Direktorium. Paola Caselli erforscht am Institut für extraterrestrische Physik in Garching den chemischen Kreislauf im All, also wie sich aus Gaswolken Sterne und Planeten bilden, die am Ende ihres Daseins wiederum chemische Elemente in den Weltraum verteilen. Guinevere Kaufmann beschäftigt sich am benachbarten Institut für Astrophysik damit, wie Galaxien entstanden sind und wie sie sich im Laufe der kosmischen Geschichte entwickelt haben. Am Institut für Astronomie in Heidelberg untersucht Laura Kreitberg die Planeten ferner Sterne, wie sie aufgebaut sind und welche Bedingungen dort herrschen. 3 von 15 astronomischen Max-Planck-Direktoren sind weiblich. An Universitätsinstituten ist die Quote noch schlechter. Für Astrophysikerinnen gibt es hierzulande also noch viel Luft nach oben.
Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr am Mikrofon. Nach den Nachrichten hören Sie unsere Sendung Streitkultur. Da geht es um die Frage nach der Ernährung der Zukunft. Vegan oder mit Fleisch.